Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft, Folge 45. Vielen Dank fürs Einschalten mal wieder. Wir freuen uns über jeden Hörer, der dabei ist. Wir, das sind die wunderbare Julia Hobum von der DGAW und ich, Tom Wilfer von Euvit Recycling und Entsorgung. Julia, wie geht's dir?
Herzlich willkommen, Tom. Ich finde es super schön, dich heute, ja, man muss es fast sagen, leider nicht sehen zu können. Wir haben das Video aus. Es ist tatsächlich, ich habe es gerade schon gesagt, als ob wir in so einem dunklen Raum sitzen würden. Aber ansonsten geht es mir heute ganz gut.
Sehr schön, sehr schön. Also, wir nehmen auf Mitte Oktober. Veröffentlicht wird ja für gewöhnlich Ende des Monats, werden wir auch diesen Monat so machen. Also nur, falls sich der ein oder andere fragt, warum wir vielleicht hier und da was Aktuelles noch nicht drin haben. Was aber ganz aktuell heute noch gekommen ist und wo wir dran anschließen können, einknüpfen können an unsere letzte Folge, da ging es ja so ein bisschen um Sorgen, dass die Kreislaufwirtschaft im Bundesumweltministerium nicht mehr so eine große Rolle spielen könnte. Dann kam heute dann das Organigramm des Ministeriums und da zeigt sich, dass diese Befürchtungen dann zum Glück grundlos waren, denn die Unterabteilung Kreislaufwirtschaft ist nur in eine andere Abteilung gewechselt, aber es ist weiterhin die gleiche Anzahl an Referaten, die zuständig sind für den Themenbereich. Insofern hat sich da eigentlich nicht wirklich was getan. Das war jetzt nun mal das kleine Update.
Ich dachte aber eigentlich, dass das sowieso klar war. Die haben ja niemanden rausgeschmissen oder so, sondern die haben es ja einfach nur umstrukturiert.
Genau, aber weil es ja die Sorgen gab, es wird die Abteilung zugemacht, bisschen reißerische Überschriften hier und da. Es ist eigentlich quasi nur in eine andere Abteilung gewandert. Also ist jetzt zusammen mit Chemikalien, Sicherheit und Emissionsschutz. Vorher war es in der Abteilung Transformation, da war, glaube ich, noch das eine oder andere Thema dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches, aber ist jetzt quasi...
Ich glaube, Digitalisierung war noch mit dabei, ne?
Das kann sein, genau.
Ja, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Gut, dann okay, das freut mich ja sehr.
Genau, also Entwarnung quasi an dieser Stelle. So
und Tom, es ist wirklich schwer, weil ich dich heute nicht sehen kann. Es ist so schade vor allen Dingen. Gut, okay, aber wir lassen uns sonst einfach mal zu den Themen kommen, die wir heute besprechen wollten. Und zwar das erste Thema ist Plastic Europe hat tatsächlich gewarnt, beziehungsweise eine alarmierende Bestandsaufnahme der europäischen Kunststoffindustrie, die laut dem Verband Plastic Europe zunehmend an globaler Bedeutung verliert. Also die Industrie, die Kunststoffindustrie verliert zunehmend an Bedeutung und braucht damit dringend politische Unterstützung.
Genau, das war eine Studie bzw. Zahlen, die der Verband anlässlich der Kunststoffmesse K in Düsseldorf vorgestellt hat, jetzt auch gerade diese Tage, also Anfang des Monats, erste Hälfte Oktober, ging es darum, dass der europäische Anteil an der weltweiten Kunststoffproduktion sich von seit 2006 quasi halbiert hat, auch nur noch 12%, und auf der anderen Seite China deutlich mehr der Kunststoffproduktion auf sich vereinen kann, der globalen Produktion und auch beim Recycling vor allen Dingen, da sind wir dann wieder bei unserem Thema, seine Führungsrolle ausbaut.
Ich muss aber da nochmal ganz kurz ein bisschen korrigieren, nur fast halbiert hat, von 22 auf 12%.
Genau.
22 durch 2 ist 11.
Hervorragend, das ist immer jemand, ist gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich mit sowas auskennt.
Der rechnen kann.
Sehr gut. Ja. Genau, also Europas Produktion stagniert, während der die weltweit Kunststoffproduktion wächst und das wirkt sich natürlich aufs Recycling aus. Wir hatten das schon oft das Thema in den letzten Monaten, dass Kunststoffrecycling in Europa sich offenbar nicht mehr so wirklich lohnt. Viele Anlagenschließungen, viele Insolvenzen, das spiegelt sich dann auch ein bisschen hier in diesen Zahlen wieder.
Genau, das zeigt sich auch gerade, wie du gerade gesagt hast, Tom, auch im Recycling. Also während im mechanischen Recycling in Europa im letzten Jahr noch ein leichtes Plus von knapp 3% auf 7,7 Millionen Tonnen verbucht wurde, stagniert das chemische Recycling bei nur etwa 110.000 Tonnen und die Produktion biobasierter Kunststoffe ging sogar um ein Viertel, auf eine gute halbe Million Tonnen zurück. Wir haben Desinvestitionen und Produktionsstillstände in Europa, während in China neue Recyclingkapazitäten entstehen, so der Verband. Ja, und jetzt hat Plastic Europe hat jetzt 4 zentrale Maßnahmen von der Politik gefordert. Tom, möchtest du die sagen?
Ja, gern, auf jeden Fall. Also zum einen geht es um Energie- und Emissionspolitik. Also da fordert der Verband die Aufnahme von Chemikalien und Polymeren in die Kompensationsliste des Emissionshandels und Reinvestitionen der Einnahmen in die Branche. Dann geht es um den Handelsschutz, also Stärkung der EU-Außengrenzen, Harmonisierung der Zollkontrollen und verpflichtende Zertifizierung von Importen. Und auch Markt- und Investitionsanreize werden gefordert, also Abbau interner Marktbarrieren, Einführung verbindlicher Rezyklatquoten. Das ist ja immer wieder ein Thema, was wir ja auch schon behandelt haben.
Genau.
Sowie steuerliche Förderung der Kreislauf-Kunststoffproduktion. Und der letzte Punkt betrifft die Transparenz im Welthandel. Da wünscht man sich den Aufbau einer Beobachtungsstelle zur Überwachung internationaler Handelsströme. Umfangreiche Forderungen.
Ja, finde ich auch. Aber das sind mal Forderungen, ne? Das würde dann tatsächlich mal was bewegen. Ja, bewegt hat sich auch tatsächlich was bei Veolia. Die haben nämlich das Deutschlandgeschäft neu strukturiert. Und leider, also ich finde es super schade, ist Matthias Haas abgelöst worden von dem Stefan Grützmacher, der ist jetzt der neue CEO von Veolia Deutschland. Und Matthias Harms hatten wir ja auch tatsächlich in einem unserer ersten Folgen, kann das sein?
Genau, die zweite Folge.
Die zweite Folge sogar?
Genau.
Also deswegen ganz liebe Grüße gehen raus und wir wünschen ihm natürlich nur das Beste für die Zukunft. Vielleicht geht er ja nach Berlin zu einem Verband. Der weiß.
Genau, sein Nachfolger, du sagtest schon Stefan Grützmacher, aber soweit ich das richtig verstanden habe, auch nur interimsweise.
Genau.
Und es gab da eine Mitteilung an die Belegschaft von Veolia, in der es hieß, dass Matthias Harms das Unternehmen nach unterschiedlichen Auffassungen über die strategische Ausrichtung verlassen hat. Es gab auch noch andere Personalien.
Ja.
Genau, es gibt einen neuen CFO.
Und eine neue Einheit, tatsächlich für Industriekunden entsteht die Businesslinie Veolia Industrial Solutions Deutschland unter der Leitung von Jeremy Müller. Das ist auch was Neues. Also da scheint gerade viel im Wandel zu sein bei Veolia. Und Tom, ich glaube, wir wünschen nur das Beste, richtig?
Auf jeden Fall. Und es passt ja auch zum ersten Thema so ein bisschen. Veolia war ja auch bei den Schließungen, sage ich jetzt mal, mit dabei, bei den Schließungen von Kunststoffrecyclinganlagen. Da lief es ja auch nicht so gut, zumindest in dem Bereich war das Unternehmen ja auch betroffen von der schwierigen Marktsituation.
Okay, gut, dann. Ach, Grüße gehen übrigens auch raus an Steffi Bütticke. Heute mache ich es mal ohne Überleitung. Ich habe es jetzt mal ganz plump einfach dazwischen geworfen. Aber da gehen ganz, ganz liebe Grüße raus. Wir hatten neulich tatsächlich Sommerfest auf dem Oktoberfest quasi mit der Firma. Und das war wahnsinnig witzig. Kann ich nur allen empfehlen.
Oktoberfest in Hamburg oder?
Nee, ja, tatsächlich Oktoberfest in Hamburg. Und jetzt könnten wir, ich suche es gerade, tatsächlich eine superschöne, wo habe ich es gesehen? Doch, hier. Eine superschöne Überleitung, die hättest du jetzt aufgreifen können. Zu einem ganz kleinen Thema beim gemischten Hack, was ich vorziehen möchte.
Ja, sehr gerne.
Soll ich das mal probieren?
Na klar.
Also wir haben nämlich tatsächlich deutlich mehr Müll auf dem Oktoberfestgelände verzeichnen können. Die Müllmenge ist gestiegen. Während des Oktoberfestes fielen rund 93 Tonnen Abfälle auf dem Festgelände und weitere 55 Tonnen in den umliegenden Straßen an. Das muss man sich mal überlegen, ne? Das ist reines Littering, in den Straßen wahrscheinlich oder auch in den Papierkörben.
3 Wochen das, oder? Oktoberfest?
Oh, das geht am 22. September ist es, glaube ich, losgegangen oder 21. auf jeden Fall an dem Samstag. Und dann vor 2 Wochen war, ich weiß gar nicht, es sind 3 Wochen, Tom.
Okay.
Aber trotzdem, ich finde das schon wahnsinnig viel und die muss natürlich dann auch von den Einsatzkräften aufgefangen werden. Also hier bis zu 30 Mitarbeitende des Münchner Baureferats waren pro Nacht im Einsatz, meist zwischen 2 und 8 Uhr morgens. Also man muss sich das so vorstellen, um 10 Uhr, 10:30 ist das ja dann zu, wird ja wirklich konsequent geschlossen. Und dann geht natürlich die Reinigung los und natürlich kommen dann auch die ganzen Wagen zum Bier nachfüllen. Das ist wirklich faszinierend. Und wir hatten ja auch da ging Grüße raus, wir hatten ja auch schon mal die Münchner Abfallwirtschaftsbetriebe zu Gast.
Absolut richtig.
Da haben wir auch über das Oktoberfest gesprochen. Also es ist ein bisschen schlimmer wieder geworden und zusätzliche Schichten gab es beim Einzug der Wiesenwirte und dem Trachtenumzug. Tagsüber kam auch ein Elektrofahrzeug und eine kleine Kehrmaschine zum Einsatz für entsprechend notwendige Sonderreinigungen.
Aber Julia, jetzt nochmal ganz kurz die Frage. Deutlich mehr Müll auf dem Oktoberfestgelände. Ungefähr, wenn ich das hier so überschlage, kannst besser rechnen als ich, das haben wir eben schon gemerkt, aber ungefähr ein Drittel mehr. So, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Hast du mehr Müll dagelassen? Wie sieht es da aus mit der Mülltrennung? Was ist da los?
Also unter uns Mülltrennung habe ich da gar nicht gesehen.
Okay.
Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so quasi sinnig wäre. Also ob das wirklich funktionieren würde, weil das sind halt auch wirklich sehr viele, sehr betrunkene Menschen. Sehr viele betrunkene Menschen. Und ich habe es gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil ich immer relativ zügig übers Oktoberfest hetze, um zu meiner Verabredung zu kommen. Also jetzt da mich wirklich so rumzutreiben, mag ich gar nicht so.
Gut.
Aber ich mag halt echt so das Flair. Ich liebe es, mich in ein Dirndl zu schmeißen.
Okay.
Es gibt auch immer so eine schöne Figur. Ich glaube, es gibt wirklich, also wirklich ein Dirndl macht bei jeder Frau eine richtig tolle Figur. Muss man einfach mal so sagen.
Okay, dann haben wir das hier gesagt. Ich würde noch Grüße rausschicken an Axel Subkleff, als das Thema Mülltrennung aufkam. Nicht bei den Betrunkenen.
Wow.
Mülltrennung.
Oh, ich habe den Elfmeter heute auch nicht aufgehoben, ne? Oh, heute ist ganz schlimm, ganz schlimm. Und das an einem Donnerstag. Ich bin auch übermorgen im Urlaub.
Wo geht's
hin? Übermorgen bin ich, ich fliege weg. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz so klimafreundlich. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das nicht im zweiten Teil unserer heutigen Folge gesagt habe, weil unser heutiger Gast hätte mir wahrscheinlich den Kopf abgerissen. Ich will ja nicht spoilern, aber ich fliege nach Kreta.
Da ist das Klima aber besser zu dieser Jahreszeit, insofern ein bisschen zumindest da teilweise.
Ich bringe ein bisschen positives Klima mit.
Ja,
das genau. Das brauchen wir nämlich. Und das probiert auch tatsächlich Nordrhein-Westfalen mit der Zentralstelle gegen Umweltkriminalität, die für das, ja, tatsächlich eine, das ist eine Institution gegen Umweltstraftaten.
Genau.
Ist das richtig? Für ein besseres Klima. Komm, die Überleitung war jetzt gar nicht.
Die Überleitung war hervorragend.
Hammer, oder?
So, es war Hammer. Eine der besten überhaupt.
Hatte ich auch gerade selbst ein bisschen überrascht. Heute sehe ich ja leider nicht dein Gesicht, aber ich habe das so ein bisschen gehört. Das hatte ich überrascht.
Ja, absolut. Also du wärst auch gar nicht überrascht gewesen über mein Gesicht, wenn ich ziehen würde.
Also,
oh, komm, wir müssen uns bald mal wiedersehen. Also so richtig wiedersehen.
Also auf jeden Fall. NRW-Zentralstelle, da geht es um die Zentralstelle für die Verfolgung von Umweltkriminalität. Und die haben jetzt mal so eine kleine Bilanz gezogen. Gibt es nämlich seit Ende 2023, also ungefähr 2 Jahre. Und nach eigenen Angaben hat man seitdem schon rund 200 größere Fälle übernommen. Man arbeitet eng mit dem Landesumweltamt zusammen, die dann auch verschiedene Messungen vornehmen können mit ihren eigenen Fahrzeugen. Genau, und die Vernetzungsstelle Umweltkriminalität führt auch Schulungen für Polizei und Behörden durch. Und sie berichten aus dem letzten Jahr über 57 Fälle, das ist ein neuer Rekordwert. Da geht es um illegale Ablagerung bis hin zu Chemikalienfreisetzung.
Und das bringt uns jetzt eigentlich zu unserem intelligenten Fehlwurf, oder Tom?
Auf jeden Fall, ja. Das ist.
Finde, das passt. Und wir haben heute tatsächlich mal, das ist eine Sprachnachricht. Also lasst euch überraschen, hier der intelligente Fehlwurf.
Es ist schon eine Weile her. Ich war da gerade nach Hamburg gezogen und ich war 20. Bin in meine erste eigene Wohnung bzw. meine erste eigene WG gezogen und musste mit Schrecken feststellen, dass es da gar keine richtige Mülltrennung gab. Also ich bin halt mit ganz vielen so bunten Tonnen und viel Mülltrennung aufgewachsen und in Hamburg gab es dann erstmal nur eine einzige Restmülltonne und mir hat es wirklich Gänsehaut bereitet und nicht im positiven Sinne, da meine Bananenschale zusammen mit der Joghurtverpackung reinzuwerfen. Und ich war ja eben gerade umgezogen und hatte auch ein paar Sachen irgendwie für die Wohnung bestellt und hatte relativ viel so Pappkartons, auch ein paar größere. Und habe dann aber gemerkt, dass in meiner Straße direkt ein paar hundert Meter entfernt Container standen, also Glascontainer und auch ein Altpapiercontainer. Und dachte mir, toll, dann bringe ich das da hin. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe meine Kartons da den Hügel hochgeschleppt. Wahrscheinlich so den einzigen Hügel, den es in Hamburg gibt. Und musste dann leider feststellen, der Container war völlig überfüllt. Und zwar so sehr, dass andere Leute schon ein paar große Pappkartons daneben gestellt hatten. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich mir eben dann, dann kann man das anscheinend irgendwie machen. Und habe da meine Pappkartons irgendwie dazugepackt, neben den Container. Bin wieder nach Hause, guter Dinge, hatte sozusagen mein Altpapier entsorgt und zwar nicht in der Restmülltonne. Und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Bis ich dann vielleicht 3 Wochen später einen Brief von der Stadtreinigung Hamburg in meinem Briefkasten hatte. Die Stadtreinigung Hamburg habe ich seitdem ein bisschen gefressen. Die haben mir nämlich, ich glaube, damals 35 Euro Entsorgungsgebühr berechnet und mich angezeigt, weil ich Müll an öffentlichen Plätzen abgeladen habe. Und mit in dem Brief dabei war ein Foto von meinen Pappkartons, weil da noch ein Versandetikett draufklebte und da stand natürlich blöderweise mein Name und auch meine Adresse drauf. Also wussten die genau, wo diese Kartons herkamen und sie waren natürlich nicht im Container, sondern neben dem Container und damit technisch gesehen an einem öffentlichen Ort abgeladen. Ich habe mich damals wahnsinnig geärgert, weil mein Gefühl war so, okay, man will in dieser Stadt irgendwie recyceln und wird direkt abgewatscht. Kann man sicherlich auch anders sehen, aber damals fand ich es richtig schlimm. Habe 2 Dinge daraus gelernt. Also erstens, schmeißt eure Sachen in den Container und nicht neben den Container. Das sollte natürlich irgendwie offensichtlich sein. Und andererseits sollte man immer alle Etiketten und alle Adressabkleber Aufkleber von seinen Kartons abpopeln. Ja.
Ja, vielen Dank für die Einsendung. Namen nennen wir jetzt mal an dieser Stelle nicht, aber das ist natürlich wirklich eine bittere Geschichte. Wollte man sein Zeug ordentlich quasi zum Depot-Container bringen und dann ist das auch nicht ganz richtig gewesen. Ich glaube, das ist wirklich ein Fall, der mal vorkommen kann und ich glaube, der kommt wahrscheinlich gar nicht so selten vor, dass man die Sachen da ablegt und denkt, das hat schon alles seine Ordnung, oder? Julia, was denkst du?
Ja, also tatsächlich und dann eben wirklich, du guckst dann durch den Papiermüll durch, ob da Briefe drin sind oder irgendwie andere Aufkleber, andere Hinweise und ich fand die Einsendung auch sehr lustig, um ehrlich zu sein, weil es hätte wahrscheinlich auch mir passieren können. Also danke für den Mut, uns das zu schicken, aber deswegen, wir nennen lieber nicht den Namen.
Ich hoffe auch, dass das Bußgeld dann auch nicht so hoch war.
Ich glaube, das war ja nicht so hoch. Aber ich glaube, sie hat auch daraus gelernt. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an unseren intelligenten Fehlwurf. Vielen Dank. Und das gilt natürlich auch für alle anderen. Also wenn ihr einen intelligenten Fehlwurf ähnlicher oder gleicher Natur habt, dann immer gerne her damit. Wir werden eure Namen geheim halten.
Genau.
Ihr könnt es auch einfach in den Briefkasten werfen.
Oder in die S-Bahn legen. Aber es ist ja auch so, dass wir wirklich alle was draus lernen können. Insofern finde ich das auch wirklich ganz gut, dass man sich traut, hier was zu schicken.
Ja, weil manchmal denkt man ja wirklich, man tut das Richtige.
Ja.
Und das ist es halt einfach in dem Fall nicht gewesen. Also wie gesagt, hätte auch mir passieren können. Aber genau. Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten tatsächlich. Die haben auch, glaube ich, gedacht.
Kann auch nicht sein, haben die gedacht.
Kann auch nicht sein. Genau, ich glaube, die haben gedacht, kann auch nicht sein. Was ist denn da passiert? Und zwar war das tatsächlich TVN 24 Plus. Die haben eine Reportage rausgebracht zu illegaler Abfallentsorgung in Polen. Also genauer in Warschau, und haben da tatsächlich dann Vorwürfe erhoben gegen Grimondis. Und ich glaube, die sind da in Lünen aus allen Wolken gefallen und haben gedacht, was ist jetzt los? Und weisen das auch entschieden zurück. Es geht um 250 Tonnen Abfälle pro Nacht, die illegal in eine ungesicherte Grube außerhalb Warschaus verbracht worden sind. Und hier ermittelt tatsächlich die Staatsanwaltschaft.
So heißt es zumindest in dem Beitrag von TVN 24 Plus. Mir sagte das vorher nichts, aber ist jetzt auch nicht ganz überraschend. Das ist ein polnischer Nachrichtensender, aber da gibt es eine größere Reportage dazu. Ja, und wie gesagt, bei Remondis weist man das als Verleumdungskampagne zurück. Das sei unwahr und manipuliert. Man betont, rechtmäßig gehandelt zu haben, und das Unternehmen kündigte rechtliche Schritte wegen Rufschädigung an.
Ja, das würde ich auch machen.
Genau, und Polen ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Markt auch. Also für Remondis nach Deutschland sogar der zweitwichtigste Markt, inklusive der Beteiligung, die man auch dort an verschiedenen ÖPP-Gesellschaften, also oder PPP-Gesellschaften hält, hat der Konzern nach eigenen Angaben dort einen Marktanteil von 10% bei der Hausmüllsammlung und Behandlung. Also wirklich ein wichtiger Markt für den größten deutschen Entsorgungskonzern, wie es immer so schön heißt.
Weißt du, wie ich meine Tochter nennen würde, wenn ich Gleichen heißen würde?
Nein.
Nein? Iris.
Ja. Wo auch immer der jetzt herkam.
Der ist mir selbst gerade eingefallen.
Wo auch immer der gerade herkam. Der war gut.
Der aus meinem Kopf. Den habe ich mir selbst ausgedacht.
Sehr schön.
Ich werde irgendwann mal so ein Witzebuch schreiben.
Sehr gut.
Gut, was der eine oder andere tatsächlich vielleicht nicht ganz so witzig fand, war die Elektrogeno-Wäldchen, ne? Da gab es ja jetzt die Expertenanhörung im Bundestag und dann auch die Gegenäußerung der Bundesregierung auf Bundesrat. Es gab die Lesung und Verabschiedung des Novellchens.
Nein, die gab es eben nicht.
Nein, die gab es nicht. Ich habe den Satz nicht zu Ende gelesen.
Die wurde nämlich kurzfristig verschoben. Die sollte eigentlich diese Woche sein, also jetzt hier zweite Oktoberwoche, hat halt dann nicht geklappt diese Woche. Kommt dann wahrscheinlich Anfang November. Und du sagtest schon, es gab eine Expertenanhörung im Bundestag Anfang des Monats. Da war mal wieder die Forderung nach einem Verbot auf Einweg-E-Zigaretten, also auf diese Vapes.
Ja.
Großes Thema, das war ja vorher schon auch im Bundesrat Thema, das hatten wir letzten Monat besprochen, aber die Bundesregierung hat ja schon reagiert auf die Bundesratswünsche und hat das erneut zurückgewiesen, diese Forderung nach einem Verbot auf diese Einweg-Vapes. So ist es.
Ja.
Gut, also die Geschichte, behalten wir im Blick, ist ein bisschen festgefahren, beziehungsweise fraglich, ob es da in der Richtung noch weitergeht. Aber wo es nicht festgefahren ist, wo...
Halt, ganz kurz noch, aber die Sammlung der Einweg-E-Zigaretten in den, also unabhängig von der Ladengröße, die ist festgelegt worden, oder nicht?
Die ist weiterhin Teil im Gesetz und da gab es auch keinen großen Widerstand.
Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz betonen, dass ich mich da sehr drüber freue, denn das ist ja mein Projekt Gila, was ich damals der Bettina Hoffmann vorgestellt habe, bei einem unserer, es war ein Frühstück zum Thema generell Herstellerverantwortung, und da habe ich das Projekt Gila vorgestellt und kurz danach stand es dann im ersten Referentenentwurf. Ich freue mich da sehr drüber.
Also das heißt, lila Tonne in allen Kiosken, die diese Einweg-Babes verkaufen, ab.
Tankstellen, Kiosken und was eigentlich die Mehrzahl von Kiosken, weiß ich nicht. Und wir haben ja auch das lila fast schon auf ausgewählten Wertstoffhöfen gehabt.
Stark.
Ja, ich finde es cool. Und ich freue mich da sehr, dass das BMUKN lila ins Gesetz geschrieben hat.
Stark.
Also. Ja, ich finde es stark. Was ich übrigens auch stark finde, ist die Gründung des Verbandes Pro Circularity Alliance.
Ja, was ist denn da passiert?
Also Pro steht erstmal für Producer Responsibility Organizations. Es geht darum, die Herstellerverantwortung bzw. die Unternehmen, die die Herstellerverantwortung umsetzen, zusammenzubringen und auch eben das ganze Thema zu stärken und das eben in Brüssel und also europaweit zu stärken. Ja. Das ist cool. Das ist der erste Verband, in dem alle Fraktionen, also es geht nicht nur um Batterien, sondern es geht auch um Textilien, Elektrogeräte, aber auch freiwillige Rücknahmesysteme sind herzlich willkommen, wie zum Beispiel das PET, also die PU-Schaumdosen und.
Ja, Julia, das also ist super spannend. Sorry, dass ich unterbreche, aber wie viele Mitglieder sind denn schon dabei? Wie viele Rücknahmesysteme?
Oh, also wir haben jetzt die Unterschrift des belgischen Königs bekommen, die brauchst du ja wirklich. Und also wir sind schon im zweistelligen Bereich.
Ist der belgische König auch Mitglied?
Ja, der hat als erstes unterschrieben, ne?
Okay.
Also es sind auch tatsächlich Hersteller mit dabei, die sind dann aber nicht volle Mitglieder, sondern die unterstützen das entsprechend, sind dann im Endeffekt kooptierte Mitglieder. Genau, und der Andrang ist groß. Also ich bin sehr zufrieden. Wir hatten damals am 15. September eine Auftaktveranstaltung, hatten da schon alleine 11 Letter of Intent. Ich glaube, es waren nur 15 da. Letter of Intent. Die werden jetzt halt entsprechend umgewandelt in Mitglieder. Mitglieds, nicht, also es sind ja keine Anträge mehr, aber dann umgewandelt in Vollmitglieder und sind jetzt auch mit den, es sind jetzt aber auch schon mehr geworden und sind jetzt auch schon, tatsächlich schon mit anderen Verbänden im Austausch. Also zum Beispiel das WIE-Forum und.
Okay, dass die quasi unter Umständen auch damit reinkommen.
Ja, natürlich.
Dann für die anderen, genau. für ihre Mitglieder wiederum.
Für ihre Mitglieder wiederum Teil des Ganzen werden.
Okay.
Weil wie gesagt, es geht ja nicht nur um, es geht nicht nur um Batterien, es geht um Textilien, Verpackungen, Elektrogeräte. Ja.
Super. Klingt spannend.
Ja, ich finde das auch sehr toll. Da bleiben wir dran, ne?
Ja, aber jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ich habe mein Bunte-Abo nicht aktuell oder müsste das mal wieder aktualisieren. Wie heißt denn der belgische König?
Weil ich immer so viel Gala lese.
Irgendwie. Ja, ich dachte schon. Gala war es nicht, Bunte.
Gala, Bunte, belgischer König.
Jetzt,
hast du das schon, Philipp?
Ah, okay. Na, das passt doch ganz gut zum zweiten Teil. Oder?
Wow! Boah, jetzt hast du mich geschockt. Soll das schon die Überleitung sein oder wollen wir noch ganz kurz was?
Wir können auch ganz kurz nochmal schauen, was Christian Lindner kann. Der ist ja bekannt als Abbruchexperte. Und deswegen hat er auch einen neuen Posten.
Also es ist wirklich, ganz kurz für alle, es ist wirklich Christian Lindner, unser ehemaliger Bundesfinanzminister.
Ja, genau. Und der ist jetzt neu im Beirat, der auf das Abbruch und das Bauschuttrecycling spezialisierten Hagedorn-Gruppe hat.
Da kann er ja dann hier in Hamburg mal direkt weitermachen.
Ja.
In den Elbbrücken doch diesen schönen kleinen Turm, den wir Olaf Scholz noch zu verdanken haben.
Okay. Ach ja, ich erinnere mich. Diese Sigma-Geschichte. Oder?
Um Gottes Willen, das ist so schlimm, ja. Lindner soll natürlich, er hat übrigens auch, glaube ich, jetzt ein Kind bekommen, ne?
Ja.
Letztes Jahr?
Ja.
Nee, dieses Jahr.
Er ist in Elternzeit noch.
Ich kenn ja seine Schwiegermutter.
Mhm.
Ja, die wohnt bei mir um die Ecke.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße gehen raus an Dagmar. Okay, also Lindner soll die Perspektive auf marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Kapitalmärkte und Standort und die Standortpolitik vertiefen.
Na dann. Viel Erfolg wünschen wir.
Ja, wir wünschen ganz viel Erfolg. Vielleicht kommt er ja mal zu uns. Komm, gemischtes Hack. Ich weiß, wir hatten schon ein Thema, aber komm, eins machen wir noch.
Ja,
eigentlich sind beide traurig, aber das eine ist trauriger als das andere.
Dann nehmen wir natürlich das noch traurigere, oder?
Das super traurige.
Das super traurige. Okay, also, da geht es um einen Fall aus Bayern, genauer gesagt im Landkreis Passau. Und da
Passau in Pocking, ne?
In Pocking, genau, aus der Ort, falls sich jemand genauer noch auskennt.
Und da ist Ende September ein 66-jähriger Mann zu Tode gekommen nach einem Streit mit einem Müllwagenfahrer.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Also der Mann fühlte sich offenbar durch Lärm bei der Müllentsorgung gestört, filmte den Fahrer, schlug ihn laut Polizei mehrfach und wurde von diesem zurückgeschubst. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und starb im Krankenhaus.
Ja, der muss unglücklich gestürzt sein, würde ich jetzt mal daraus lesen.
Aber trotzdem, das ist schon heftig. Also mein herzliches Beileid. Ja, und jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft und der Fall verdeutlicht die zunehmende Aggressivität gegenüber Beschäftigten der Abfallwirtschaft, die in der Vergangenheit bereits vom VKU und einzelnen kommunalen Betrieben beklagt worden war. Das sieht man ja auch immer auf dem Wertstoffhof.
Ja, also wirklich.
Das ist schon heftig, was die da abkönnen müssen. Ne?
Also jetzt wirklich ein ganz krasser Fall und ich bekenne natürlich keine weiteren Details, aber grundsätzlich das Plädoyer an alle, vielleicht mal ein bisschen runterzufahren und die Leute einfach ihren Job machen zu müssen, die machen ja nicht extra laut bei der Müllentsorgung. Und die stehen auch nicht extra absichtlich lange in der Straße, um irgendwie den Verkehr zu behindern, sondern die
machen
einfach ihre Arbeit.
Und die lassen einen ja auch nicht extra lang vorm Wertstoffhof stehen. Also als ich noch beim Wegezweckverband war, da habe ich ja auch mal so die Tage auf dem Müllauto mitgemacht und da sind Leute tatsächlich extra durch die Pfütze gefahren. Ich war kurz davor, hinterher zu laufen und zu sagen, sag mal, geht's noch?
Ja.
Also bitte, ne, die machen ihren Job, den machen sie gut, der ist notwendig und
also ein bisschen
leben,
mehr Respekt.
Lassen.
Genau.
Genau, ein bisschen mehr Respekt. Ganz dringend notwendig.
In diesem Sinne. Also, das war jetzt kein so schönes Ende für den ersten Teil dieser Folge, aber wie gesagt, manchmal ist ja auch notwendig, darauf zu schauen.
Ja, finde ich auch. Ist traurig, aber kann ja, genau. So, also, bevor ich jetzt gleich noch anfange, völlig zu schwelgen, der Himmel ist hier heute auch unglaublich grau in Hamburg, wirklich grau. Und
das erhöht die Vorfreude auf den Urlaub.
Da fragt man sich ein bisschen, wo bleibt der Klimawandel? Und da kommen wir jetzt dann vielleicht im zweiten Teil drauf zu sprechen, beziehungsweise was können eigentlich Unternehmen tun, damit wir keinen Klimawandel haben, zusätzlich zu dem, was von der Natur gegeben ist. Ich wünsche euch super viel Spaß, bitte dranbleiben. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Oktoberausgabe. Heute haben wir zu Gast Philipp André. Philipp, du warst ganz lange bei der DIHK, nämlich genau 9 Jahre, und bist jetzt Geschäftsführer der Klimaschutzunternehmen und Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich, hier mal bei euch dabei zu sein.
Ja, Philipp, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Lass uns doch direkt mal mit dem Verband einsteigen. Die Klimaschutzunternehmen kennen ja sicherlich einige vom Namen her, aber weniger aus der täglichen Branchenpraxis. Erzähl uns doch mal kurz, wo liegen die Wurzeln des Verbandes und was unterscheidet den Verband von klassischen Industrie- oder Umweltverbänden?
Mhm. Wir sind als Verband mal entstanden aus einem Projekt vor 15 Jahren. Da waren ganz frisch noch die Eindrücke von Fukushima, die Energiewende. Ich mache weiter, ne? Sorry, aber die Energiewende Fukushima und Frage halt, wie stellt sich dazu auch die Industrie auf, das produzierende Gewerbe vor allem. Und dann hat man im Grunde mit der Bundesregierung, Umwelt- und Wirtschaftsministerium, mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer gesagt, wir wollen eine Initiative aufziehen von Unternehmen, die besonders gut sind im Bereich Energieeffizienz. Darin ging das Ganze mal, um Energie einsparen. Und dann hat sich aus einem Projekt heraus, was dann 5 Jahre lief, was sehr erfolgreich lief, wo auch immer Unternehmen reinkommen mussten, ausgezeichnet wurden und dann auch sich Klimaschutzunternehmen nennen durften, nach einer Auszeichnung auch, dieser Verein entwickelt, weil die Unternehmen gesagt haben, halt, das Projekt ist vorbei, aber wir möchten weitermachen. Wir möchten einen eigenen Verein gründen. Man hat sich mit den Ministerien an den Tisch gesetzt und dann im Grunde diesen Verein Klimaschutzunternehmen e.V. hochgezogen. Und der ist immer größer geworden, genauso wie die Themen, die Unternehmen, die dabei sind, sehr viele große und kleine. Und spannend ist, denke ich, auch genau wie du so gesagt hast, Tom, dieser Branchenmix, ne? Also jenseits von diesen klassischen Branchenverbänden, das, was alle eint, ist das Engagement für Klimaschutz. Von der Nachhaltigkeitsmanagerin bis zur Geschäftsführung, ja, sind im Grunde da auch alle mit dabei.
Bevor wir jetzt mal generell zu den Themen kommen, mit denen ihr euch beschäftigt, was muss ich denn eigentlich tun, um da mitmachen zu dürfen? Also muss ich so ein Auditorium durchlaufen? Kommt ihr zu mir und testet und guckt euch meine Unternehmensstruktur an und was ich eigentlich überhaupt für den Klimaschutz tue? Muss ich eine CO2-Bilanz erstellen? Und was habe ich dann eigentlich auch davon, bei euch mitmachen zu dürfen? Also was sind meine Vorteile auch als Unternehmen?
Also du guckst erstmal bei uns auf die Website und schaust erstmal natürlich dir an, ob das auch für dich spannend ist. Und wenn ja, dann gibt es bei uns einen Online-Check, nennt sich das. Das ist ein Tool, wo du im Grunde als Unternehmerin, Unternehmer erstmal eingibst, was mache ich als Unternehmen. Und da werden im Grunde ganz viele ESG-Daten abgefragt, von Klimaschutz bis Kreislaufwirtschaft. Auch in die Scopes reingehen, nach Zertifizierung, Kennzahlen, Nachhaltigkeitsleistungen auch im weiteren Sinne. Und dann gibt dir dieser Online-Check eine Einstufung. Wo stehst du als Unternehmen? So, das ist, ich sag mal, ein bisschen quick and dirty, aber es trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil wir ja wirklich die Besten der Besten haben wollen. Und dann gibt es ein Gespräch, was ich dann mit dem Unternehmen führe. Ich hole auch manchmal jemanden aus unserem Beirat mit dazu. Das sind alles Profis und im Gegensatz zu mir Ingenieure, die sich auch ganz gut auskennen. Ich bin ja ein...
Dazu habe ich übrigens nichts gefunden. Ich weiß gar nicht, was du für eine Ausbildung
hast. Ja, Wissenschaftler, Politikwissenschaftler. Also da...
Hat ja auch was mit Nachhaltigkeit.
Ich finde Ingenieure großartig. Ich glaube, sie müssen manchmal ein bisschen übersetzt werden, aber bei uns im Netzwerk, das sind fast alles Ingenieure und das ist, ja, insofern gucken wir dann mit den Ingenieuren, ob das auch passt. Kommunikation, sage ich mal, und dann müssen sie sich bewerben. Klimastrategie zeigen, Unterlagen reingeben und auch am Ende nochmal vom Aufnahmeverfahren den Beirat überzeugen, wo dann die Ministerien drin sitzen, weil dann die beiden Minister auch die Urkunde der Aufnahme unterschreiben und diese auch übergeben. Und dann sind die Teil des Netzwerks.
Und wird das immer wieder überprüft? Also muss man dann alle paar Jahre nochmal eine Prüfung machen, ob man immer noch auf dem Weg ist, ob man besser wird oder ob man schlechter geworden ist?
Yeah.
Und gebt ihr dann auch Hinweise, ey komm, du bist jetzt schlechter geworden als am Anfang, willst du nicht mal wieder was?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, die Mitglieder, die wir haben, die brauchen wir auch, weil wir ja auch selber über die Runden kommen müssen. Was wir aber machen, ist, dass wir alle 2 Jahre abfragen, okay, was habt ihr Neues an Zertifizierung? Habt ihr euch den Science-Based Targets angeschlossen? Also geht ihr auf die globalen Klimaziele? Habt ihr euch Transformationskonzepte gegeben? Was macht ihr auch im Bereich Kreislaufwirtschaft? Das ist auch spannend. Das fragen wir statistisch ab. Und wir kriegen natürlich auch mit, wenn Unternehmen, gerade die ganz Großen, die auch manchmal mehr so an der Front, sage ich jetzt einfach mal, stehen, auch Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in der Klimakommunikation. Ja, bei Rohrschutzthemen, dieses Klimaneutralitätslabel wurde ja sehr schnell und einfach in den letzten Jahren auch irgendwie an die Produkte drauf geheftet. Da gucken wir dann eben auch, wie wir ein bisschen auch feuerwehrartig mithelfen können bei der Kommunikation, was wir tun können. Ne? Also
das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine nächste Frage, oder die hatte ich vorhin eigentlich auch, glaube ich, schon gestellt, was man eigentlich davon hat. Also kriegt man dann auch von euch Unterstützung, Hinweise, zu sagen, guck mal, die haben das da jetzt gerade etabliert bei sich im Unternehmen, wäre das nicht auch was für euch? Und oder ist es einfach nur ein tolles Netzwerk, in dem man sich austauscht und so die mit der Politik da auch in die Diskussion geht? Mhm.
Also du hast im Grunde drei Punkte. Ja, erstens ist ein Vorteil, dass du das Netzwerk hast. Das ist für uns auch das wichtigste Argument. Die Unternehmen können im Grunde branchenübergreifend mit ihresgleichen wirklich Lösungen finden, ins Doing kommen, den Austausch legen, den Wissenstransfer auch hinbekommen. Das ist so mit das Wichtigste. Ja? Also ich kann zum Hörer greifen und einfach mal eine Kollegin, Kollegen anrufen und gucken, wie habt ihr das Problem gelöst, zum Beispiel im Bereich Klimakommunikation. Dann machen wir zweitens eine ganz starke Kommunikationsarbeit. Also das ist auch Marketing, was mit dazugehört, dass wir sagen, jedes Unternehmen darf bei uns auch sich porträtieren, kriegt einen Bereich auf der Website. Wir machen die Klimakommunikation, die Nachhaltigkeitskommunikation stark. Und drittens ist auch die Bundesregierung, die hinter dem Netzwerk steht, die ist in der Satzung festgeschrieben. Und wir haben jedes Jahr, jede Legislatur, sage ich schon, das BIDI-Referat auch in den Ministerien, mit dem wir zusammenarbeiten, was auch Zugänge schafft. Ja, Dialogformate, die wir etablieren. Auf Delegationsreisen kommen die Unternehmen mit, wir werden gefragt, Sommerbesuche etc. pp. Also da ist auch eine sehr gute Zusammenarbeit immer gegeben, auch in den letzten 10 Jahren? Das sind so diese 3 Punkte. Kommunikation, Netzwerk und auch das politische Engagement.
Sehr spannend. Also ich bin positiv überrascht. Da ist ja da wirklich einiges an Themen dahinter. Wenn wir jetzt ganz konkret auf unsere Themen schauen, Themen Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, welche Bedeutung hat das in eurem Verband und hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren an Bedeutung dazu gewonnen hat? Wird das relevanter, das Thema?
Absolut. Ich würde sagen, das Thema hat total an Relevanz gewonnen. Und wir haben ja mal angefangen vor 15 Jahren beim Thema Energieeffizienz. Und das ging auch über EMAs, über Umweltmanagementsysteme langsam los. Und man hat im Grunde Low-Hanging Fruits abgegrast. Ja, also einfach probiert, gemacht, wie kann ich Strom sparen, wie kann ich Energie sparen. Und da war ganz viel möglich. Und bei uns, bei den Betrieben, ist da schon ziemlich viel, sage ich mal, die Low-Hanging Fruits sind abgegrast. Also es ist war gar nicht mehr so viel machbar. Und ich finde, was ich jetzt auch in meinen ja, knapp 5 Jahren beim Netzwerk festgestellt habe, bei Kreislaufwirtschaft gibt es noch ganz viel Low-Hanging Fruits. Ja? Und die ein Stück weit hat den Unternehmen auch die Regulierung geholfen, also der Blick in die Lieferkette, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, mal zu gucken, hey, was ist denn eigentlich mit meinen Produkten? Was ist mit der Kette? Ich gehe da tiefer rein. Das hat an ganz vielen Stellen, finde ich, jetzt auch den Stellenwert der Kreislaufwirtschaft nochmal erhöht und bringt ganz viele Best Practices, auch wenn das alles noch nicht so sortiert ist. Ich fange an, ich kann an schnellen, kleinen, einfachen Beispielen loslegen. Die Metaller sind weiter, weil Metall einfach auch, sag ich mal, cool ist, ja, das lohnt sich. Die Kunststoffhersteller bei uns, haben gerade Probleme mit den Rezyklaten, aber auch da läuft einiges.
Ja, das haben wir gerade auch schon im ersten Teil besprochen.
Ja, wir waren bei der K letzte Woche, da war das auch Thema. Also da haben wir auch einen Stand gehabt mit der DBU, mit einigen Unternehmen. Genau, das ist total spannend, aber auch im Textilbereich haben wir Textiler, die was machen. Ob das irgendwie eine Wäscherei ist, die sagt, ich nehme jetzt das Kopfkissen und nutze das als Wäschesack, weil man da auch Produkte mit verpacken kann oder die Bänder oder ich probiere auch viel mit Holz aus. Also das zieht sich über die Branchen weg und manche sind schon sehr weit, die gehen schon Richtung digitaler Produktpass. Manche sind noch am Anfang, aber es tut sich was. Ja? Und deswegen auch prima, dass jetzt so eine Kreislaufwirtschaftsstrategie mit auch dieser Woche ja hier dem Aktionsprogramm auch losgelegt wurde. Also finde ich ganz gut, auch wenn es nicht der große Wurf war, aber ist auf jeden Fall.
Mhm. Hat lange gedauert dafür, dass es dann so...
Ja, genau.
Jetzt gibt es aber auch wirklich so Unternehmen oder Projekte, die sich, du brauchst jetzt bitte nicht benennen, aber die sich bei euch beworben haben, wo du echt gesagt hast, um Gottes Willen, was tut ihr da? Also so, und dann denen das auch ehrlich gespiegelt habt oder gab es noch gar keine so absolut negativen Beispiele?
Doch, gab es schon. Also wir haben die letzten...
Entschuldige, dass ich dich nur einmal unterbreche. Entschuldige, gerade so das Thema Greenwashing, da ja dann auch immer so ein... darauf zielt jetzt ein bisschen meine Frage.
Ja,
genau.
Also das Thema Klimaschutz hat natürlich, muss man auch sagen, in den letzten Jahren total Aufwind genommen. Das war auch die Ampel-Koalition, die das Thema auch ja stark forciert hat. Da hatten wir, das spielt natürlich auch mal eine Rolle bei den Bewerbern, ne, ist das Thema gerade en vogue. Und da hatten wir jährlich 200 Bewerbungen. Ja, also 200 Unternehmen, die reinkommen wollten und aufgenommen haben wir so durchschnittlich 10. Insofern ist da über den Online-Check schon eine hohe Ablehnungsquote. Ist eigentlich fast existenziell für ein Unternehmen bei uns auch eine handfeste Klimastrategie zu haben. Das haben einfach noch nicht alle. Also dass man auch sagt, Klimaschutz ist für uns auch strategischer Bestandteil Unternehmensausrichtung. Und dann gibt es einfach immer noch mal eine ausführliche Begutachtung und dann wird immer auch geguckt, ist da irgendwo eine Mogelpackung dabei? Ne? Auch was du sagst Richtung Greenwashing, ist das dann etwas, was auch wirklich gut kommuniziert ist, wo man auch transparent agiert, transparent Klima kommuniziert oder ist das etwas, wo man, wenn man da mal ein bisschen hinterschaut und an der Fassade kratzt, dann doch nur fauler Zauber, sage ich jetzt mal. Ne? Da gab es schon Beispiele. Ja.
Okay, das machen wir dann mal beim...
Ich glaube, hier. Das klingt so ein bisschen nach der härtesten Kür in der Verbandswelt, wenn man nur 10 von 20.
Ja,
oder? Ja, ich habe auch immer die Herausforderung, dass ich sagen muss, ja, einerseits solltet ihr bei uns einen Beitrag zahlen und ihr müsst euch aber auch bewerben bei uns. Deswegen ist das schon eine harte Tür und das ist natürlich wahnsinniger Anspruch auf eine hohe Qualität, was auch manchmal auf Kosten der Quantität geht, muss man auch sagen. Ne? Also das muss man so wissen, aber ja. Das ist die harte Tür und das ist aber für viele auch ein Anreiz zu sagen, ich versuche das jetzt mal.
Genau
das. Ich lerne da was. Ich kriege auch, das ist ja bei uns alles ehrenamtlich, die Begutachtung, wirklich mal so ein Querschnitt, ein Einblick auch, eine Spiegelung von dem, was ich alles mache. Und das ist für viele tatsächlich dann auch ein Ansporn zu sagen, komm, ich versuche das. Und dann winkt ja auch nochmal die schöne Auszeichnung mit dem ja. Carsten Schneider übernächste Woche da. Das ist auch nochmal damit verbunden. Veolia kommt rein, auch ein Unternehmen aus der Kreislaufszene, genau.
Ja, wir haben, siehst du, Tom, das ist wie so ein Club, so ein richtig toller, cooler Club, in die wir früher nicht reingekommen waren, ne? Weil wir Nerds sind.
Ja,
ist halt so, ne?
Ja, es ist so. Aber ich muss sagen, dass das Klima ist ja auch, klar, das ist jetzt kein Wortspiel, aber das Klima generell ist bei euch auch wahnsinnig positiv. Wir hatten ja auch die Veranstaltung im Sommer im Elsass. Das war ja ganz, ganz toller Austausch und auch diese einzelnen Workshops, in denen man die Themen also diskutiert hat, haben mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich würde auch gerne mit dazu gehören, aber ich glaube, wir sind jetzt als Herstellerorganisation nicht gerade prädestiniert. Aber vielleicht ist es ja was für ein Euvid, Tom.
Ich würde das auf jeden Fall mal weitergeben und ich würde auch die Folge dann mal der Geschäftsleitung auch nahelegen.
Das ist auf jeden Fall, aber Julia, muss ich auch sagen, da hattest du ja wirklich einen großen Auftritt auch mit Lars Baumgürtel, der
Danke.
Ist übrigens auch der zukünftige Umweltpreisträger.
Ich weiß, der kriegt jetzt nächste Woche in Chemnitz bekommt er von Frank-Walter Steinmeier den Umweltpreis überreicht. Also da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an ihn. Aber genau, und mit ihm war ich ja da auf der Bühne.
Was auf der Bühne und ich finde, das ist schon etwas, wo man auch, also wir haben ja auch bei uns die Bug-Umweltgruppe, der Henner Bug ist engagiert. Jetzt haben wir Veolia drin. Also wir merken, die Kreislaufwirtschaft, die ist der wichtige Hebel. Ne? Also wir haben ein paar Mal auch Projekte versucht zu initiieren in der Kette, sag ich mal. Und da ist auch die ganz klassische Kreislaufwirtschaft gefragt und hat extrem viel Kompetenzen und Knowledge, ja, was auch der produzierenden Wirtschaft dann wieder auch stärker hilft, dem Gewerbe, dem Handel etc. pp. Also das ist ganz, ganz wichtig, die dabei zu haben. Und da merken wir auch, dass da in Workshops, in AGs, in Gruppen total viel Potenzial zusammenkommt. Und deswegen auch dein Beitrag war super wichtig da und sehr wertvoll, ja, genau.
Oh, danke schön. Das ist ehrlich. Aber ich habe natürlich auch Familientreffen gehabt, ne? Mein Onkel war ja auch da. Da erzähle ich jetzt ganz kurz hier, wir hatten ja meinen Cousin tatsächlich hier schon mal im Podcast, nämlich den Sebastian Hesselbach. Zum Thema Weltraumschrott möchte ich an dieser Stelle nur noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, die Welt ist so klein. Gut, aber jetzt weg zu den schlechten Projekten, die wir gerade kurz davor besprochen haben. Gibt es so richtig tolle Projekte, bei denen du sagst, oh, hört euch da doch mal was von ab, eine Scheibe könnt ihr euch davon abschneiden, richtig toll. Die waren die Ersten, die sind immer noch dran, die sind dabei. Mhm.
Ja, da gibt's ganz viele. Also da ist ja auch unser Job, die Geschichten zu erzählen, ja, die auch dann das ausmachen, was dann auch wichtig ist für die Kommunikation und dass das Nachmachen auch anregt. Aber da gibt's ganz, ganz viele Geschichten. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen aus der Logistik, was ganz stark in der Containerschifffahrt unterwegs ist, was auf grünen Wasserstoff setzt und da auch Pionier ist. Auch in der Flotte schon Elektro-LKWs dann einsetzt. Also Mobilität gibt es gute Beispiele. Wir haben, jetzt haben wir gerade über Zink gesprochen, die im Bereich Kreislaufwirtschaft wirklich super sind, die das so optimiert haben, dass die das auch als strategisches Unternehmensziel mit verankert haben. Den Verzinkungschancemöglichkeiten und Rücknahmemöglichkeiten. Da gibt es dann Befestigungshersteller mit AllSafe, der Rücknahme-Pfandsysteme etabliert hat, die wirklich super funktionieren, auch mit Partnern im Verbund. Wir haben auch im Bereich Kunststoff haben wir super Ideen, Kooperation mit dem Handel, wo man auch Kunststoffpaletten stärker in den Umlauf bringt, auch auf schon Richtung digitaler Produktpass geht, also Informationen dann auch über das Produkt bekommt, die im Kreislauf hält. Florida Eis ist auch ein Beispiel. Wenn man in Berlin ist, gibt es das hier in den Supermärkten zu kaufen, die im Grunde auch wirklich CO2-neutrales Eis schon herstellen. Also auch im Konsum-Food-Bereich ist total viel los. Da gibt es ganz viele gute Geschichten eigentlich zu erzählen. Und die Unternehmen bei uns holen auch wirklich immer reihenweise Awards ab und kriegen Preise, Auszeichnungen für ihre Leistung. So, das ist auch so der Standard, ja.
Mega spannend. Ich habe direkt eine nächste Frage. Ich weiß, Tom, du kommst ein bisschen
gut,
bin da so, du merkst nicht, ich bin da so total bei Philipp irgendwie. Ich fand wirklich nochmal, ich fand die Veranstaltung in Oberneu war so, ich hatte doch nie gleich, also so viel Spaß und so viel Informationen wirklich auf einem Haufen. Das hat, also ich möchte bitte gerne wiederkommen.
Ja,
das schon einmal hier an dieser Stelle
freuen. Und nächstes Jahr sind wir in Berlin bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Haus der Deutschen Wirtschaft mal für eine große Konferenz. Da sind wir mal nicht beim Betrieb, da machen wir es mal in Berlin, aber wir wollen da ein bisschen politisch agieren. Also da so kommen wir sehr gerne wieder auf dich zu.
Ja, bitte. Also Tom, da musst du dann auch wirklich mal mit dazu kommen.
Sehr gern, sehr gern.
Also ich habe die Nachhaltigkeit von Häusern in einem Workshop diskutiert und da wurde dann auch erstmal diskutiert, was ist eigentlich auch generell so an Produktpässen was ist eigentlich notwendig, Produktpässe gerade für Bauwerke, was ist überhaupt drin, umbauen, abreißen, neu und. Hat irre viel Spaß gemacht und hat halt auch so viele Kompetenzen zusammengebracht. Und da jetzt tatsächlich so ein bisschen anschließend zu meiner nächsten Frage, wie ist das so, ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Startups mit dabei oder sind es eher Großunternehmen oder ist es eine komplette Durchmischung?
Wir haben bei dem Verein ja diese sehr hohen Aufnahmekriterien, ne? Und das ist dann schon eher, wo wir Fokus oder einen Schwerpunkt haben auf die größeren Unternehmen, die eben im Grunde sich schon eine Klimastrategie geben. Aber wir haben Kooperationspartnerprogramme, wo wir mit Startups zusammenarbeiten und die sind extrem wichtig, ne, weil die ja manchmal auch viel agiler und im kleineren Sachen ausprobieren können, was die großen Betriebe dann nicht mehr so haben. Und wir versuchen sozusagen mit Venture-Bereichen von großen Unternehmen, die ja auch manchmal die kleinen so ein bisschen mit drin haben oder Vorbau und Entwicklung haben, zusammenzuarbeiten, aber haben auch eigene Startups, die wirklich eine Fülle von Themen abdecken. Also im Bereich Kreislaufwirtschaft, Beratung, Kompensation tut sich viel da arbeiten wir auch mit Startups zusammen. Aber das ist ein Programm oder ein Sektor, der noch stärker ausgebaut werden kann und sollte. Müssen wir auch Fördertöpfe noch ein bisschen auftun dafür.
Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die politische Ebene schauen, da ist ja so ein latenter Backlash, würde ich jetzt mal sagen, bei den ganzen Klimaschutzthemen, Tenor oftmals, wer soll denn das alles bezahlen, ist alles viel zu teuer. Wie ist denn dein Eindruck, wie sind so die Anstrengungen auf deutscher und auch auf europäischer Ebene, gerade die Themen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie miteinander zu verbinden?
Mhm. Also ich glaube, dass die Stimmung zumindest im Gespräch mit den Unternehmen, was den Klimaschutz angeht, nicht so schlecht ist, wie sie in der Öffentlichkeit manchmal diskutiert wird. Ja, also das ist, wo immer bin ich mit den Unternehmen, klar bin ich auch ein bisschen in der Bubble, will ich auch gar nicht sagen, aber auch auf Veranstaltungen oder so bin, dann ist für Unternehmen eigentlich dieses Thema Klimastrategie schon eine feste Größe. Ja, das hat auch strategische Dimensionen. Ich gucke, wo ich investiere. Und da ist eben Klimaschutz, Klimaanpassung auch eine feste Größe, eine Relevanz. Einfach, weil ich auch als Unternehmen erfolgreich sein möchte und das gehört für mich mit dazu. Dann ist, ja, der Klimaschutz hat es gerade nicht einfach in der öffentlichen Debatte, da muss man auch sehen. Und es geht so vermeintlich immer um die Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, dass das auch zusammenpassen kann. Ja, also das merkt man eigentlich im Gespräch, all die auch mal ein bisschen Vorreiter waren, also mehr gemacht haben, als sie müssen bei uns, die nicht gewartet haben, okay, ich muss irgendwann was machen, sondern ich bin auch manchmal Trendsetter oder ich probiere auch Sachen aus, die sind prinzipiell gut damit gefahren. Die sind auch besser durch die Energiekrise gekommen, die Gaskrise, da hat das tatsächlich funktioniert, Klimaschutz zahlt sich aus. Ansonsten, ja, was jetzt zum Beispiel Emissionshandel und so weiter angeht, klar, bei den Energieintensiven ist das schon ein Thema. Es ist immer die Frage, braucht es nationale Alleingänge? Kann es irgendwie auf der europäischen Ebene Regelungen geben? Und wie sieht das Global Level Playing Field aus, was dann auch natürlich Wettbewerbsnachteile schaffen kann? Und auch sicherlich in Chemie, Stahl und so weiter auch begründet ist, wo man dann, wo wir aber auch gucken, wo kann man Gespräche führen, wo kann man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit geben, wo kann man anpassen, wo gibt es halt auch noch weiter Zertifikate, das ist nochmal so eine andere Geschichte. Aber das ist sage ich mal, trotzdem Thema, dass die Unternehmen das schon weiter verfolgen, dieses Thema Klimaschutz und auch Strategie.
Aber auch im Sinne einer strategischen Besetzung von Themen, dass man sagt, ich kann da Innovationen entwickeln und das ergibt dann Zukunftsmärkte,
ja,
die ich dann auch anders bespielen kann und anders besetzen kann?
Ich würde sagen, ja. Und da kommt dann auch das Thema Kreislaufwirtschaft zum Beispiel wieder stärker rein. Ne? Dass ich sage, ich gucke in meine Lieferkette und habe ja auch noch den Effekt, dass wenn ich auch wenn ich Produkte auch im Kreislauf halte, auch im Scope-3-Bereich mich verbessern kann in der CO2-Ausstoß. Ja, also ich kann da im Grunde auch versuchen, Hebel zu umzulegen, umzustellen und gleichzeitig auch mehr für meine Resilienz wiederum tun. Ja, also auch wettbewerbsfähiger sein, wenn ich gucke, wie können Produkte haben wir auch gerade Diskussion mit seltenen Erden oder mit Magnetanteilen, die dann aus Fernost kommen, im Grunde auch wie kriege ich diese Teile, diese Produkte auch zurück, ja, oder kann sie zurücknehmen. Und deswegen würde ich sagen, auch in Krisenzeiten sind Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft eigentlich gefragt, ja, und dürfen eigentlich nicht zulasten der Wettbewerbsfähigkeit der öffentlichen Diskussion gehen. So.
Ja.
Ja, sehr spannend. Julia, hast du was sonst?
Ich habe ganz viel, aber ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen, weil ich möchte ja nicht unhöflich wirken. Und das Internet scheint ja jetzt bei dir im Büro auch wieder ein bisschen stabiler zu sein.
Ja, wir wollen es nicht beschreien, aber leg mal los.
Ja, okay. Du hattest ja vorhin auch so die Vernetzung generell. Seid ihr auch mit anderen Verbänden eigentlich so im Austausch? Wir hatten jetzt vorhin ganz kurz einmal die DBU. Mhm. Gibt es da auch so, keine Ahnung, informellen, formellen Austausch, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Ziele, die ihr da irgendwie
Das machen wir. Wir haben zum Beispiel jetzt mit dem Sustainable Economy Summit einen Zusammenschluss mit einem sehr großen Format, was im Frühjahr nächstes Jahr laufen wird. In der Federführung ist da der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, wo wir auch gesagt haben, okay, wir gucken, dass wir so Verbände im Nachhaltigkeitsspektrum zusammenbringen. Da sind auch Bioland dabei, auch die eher ökologisch ausgerichteten Verbände, aber im Grunde auch ihr mit einer produzierenden Wirtschaft, die auch sagen, zum Thema Klimaschutz können wir da auch Kompetenzen reinbringen. Und es braucht in diesen Zeiten auch, sage ich mal, Joint Forces, ja, und positive Stimmen auch stärker aus dem Mittelstand.
Ja.
Wie Tom gesagt hat, dass man auch im Grunde auch mal Positivbeispiele und Stimmen auch mehr hört. Und das ist so ein Ansatz bei dem Sustainable Economy Summit, dann im Frühjahr 26 wird er in Berlin stattfinden, wo wir zusammenarbeiten alle. Genau.
Genau, und ich habe jetzt gerade mal, weil du ja den Hinweis gegeben hast, mit Anfang November, habe ich jetzt gerade mal reingeschaut in eure Herbstkonferenz der Klimaschutzunternehmen in Berlin mit Streaming. Da werden ja dann auch wieder tatsächlich 5 neue Unternehmen aufgenommen. Das sind ja hier Argus, Spalek, Stabilo, Veolia und ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig sage, WF Leuchten,
genau.
No. Ja, okay. Genau, also das ist tatsächlich, man kann sich anmelden.
Man kann sich anmelden, man kann live dabei sein. Das ist am 5. und 6. November. Am 5. November geht das ab 17:30 los auf dem EUREF Campus und da werden dann diese Unternehmen ausgezeichnet. Wir sind alle Mitglieder dabei und Carsten Schneider wird den Abend dann auch eröffnen und danach ist ein sehr gemütliches Beisammensein und Netzwerken noch angesagt. Und am 6. haben wir dann unsere Konferenz, die wir dann zu diesen Themen 3K, das ist auch die Strategie, die wir uns gegeben haben, also Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung ausrichten werden, wo wir dann im Grunde diese Geschichten, Julia, die du auch gefragt hast, hören werden von den Klimaschutzunternehmen. Ja, wie gehen sie mit diesen Themen um? Was haben sie für Lösungen entwickelt? Und wir werden wieder ganz stark auch in die Workshop-Arbeit gehen. in Untergruppen uns aufteilen und am Nachmittag haben wir nochmal abschließend eine Diskussion auch mit dem BMUKN, Herrn Kammerer und Co., sage ich mal, zum Thema Kreislaufwirtschaft und was sich da tut. Das ist nämlich in der Tat, wir haben die Mitglieder gefragt, was sind die Top-Themen, ne, für euch? Und Kreislaufwirtschaft war auf Top-Thema Nummer 2. Deswegen auch müssen wir eigentlich auch dieses Thema noch viel stärker in den Fokus setzen. Das machen wir auch jetzt mit unserer neuen Strategieausrichtung, aber das ist wirklich extrem wichtig. Ne?
Ja, das ist natürlich jetzt dann auch nochmal ein komplett neues Themenfeld, ne, was ihr damit ja dann auch für euch auf. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Mich wirst du in Berlin sehen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Aber was sind denn so die Zukunftsfragen? Ne? Wir hatten jetzt gerade so das ganze Thema Claro Kreislaufwirtschaft, die 3K-Strategie finde ich total cool. Aber was gibt es da konkrete Sachen, die euch da irgendwie am Herzen liegen? Du hattest gerade so selten Erden. Sind es Recycling-Technologien, um die zurückzuholen? Oder gibt es irgendwie andere Themen, die euch da total unter den Fingernägeln brennen?
Also Zukunftsthemen.
Also ein bisschen konkreter im Endeffekt.
Ja, ja.
Ich wollte jetzt mal so raus. Ist es der Biomüll? Sind es die Metalle?
Also es geht schon, sage ich mal, darum, wenn wir jetzt auf die Kreislaufwirtschaft gucken. Ne? Also es gibt eine Reihe von Themen, aber wenn wir jetzt mal auf Kreislaufwirtschaft gucken und da weiter reinzoomen, dann geht es schon darum, wie kann Kreislaufwirtschaft auch geschäftsfähig gemacht werden. Das ist immer der Punkt, dass es immer ab einem gewissen Preislevel dann auch lukrativ ist. Aber wie kann im Grunde wie können Lieferketten gebildet werden? Wie kann auch der Verbund in den Handel, der ist auch mal schwierig. Wie kriegt man das im Grunde auch im Kreislauf dargestellt und schafft zirkuläre Geschäftsmodelle? Dann, das ist so ein Thema. Zielkonflikte dazwischen, zwischen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sind auch ein wichtiges Thema, weil
du
hast ja dann immer noch,
klar.
Das macht dann dein Scope 3 schlechter, wenn du da eine Energieintensität hast, Produkte wieder so herzustellen. Da gibt es noch keine Anrechnung auch für Unternehmen, die gut sind im Bereich Kreislaufwirtschaft. Die stehen dann eher schlechter da, in der gesamten Bilanzierung. Das sind so Themen, sich damit zu beschäftigen und dann auch so digitale Themen, ne? Welche Chancen bietet die Digitalisierung, KI auch für digitale Produktpässe, den Product Carbon Footprint, wie packen wir das drauf? Wie nehmen wir auch den Verbraucher, die Verbraucherin mit? Das sind so spannende Themen,
Wie kann ich KI noch mehr benutzen, außer höfliche E-Mails zu summen, auf Englisch?
Genau.
Da geht noch mehr. Wobei man muss ja auch immer mal sagen, an dieser Stelle, für ChatGPT wurden, glaube ich, 2 neue Atomkraftwerke in China hingestellt. Ne? Mal so viel dazu. Also auch KI kostet Energie, beziehungsweise ist auch nicht immer unbedingt hilfreich für den Klimaschutz. Das finde ich aber super spannend, ne? Diese Zielkonflikte zwischen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz und eben auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, nicht nur, weil Kreislaufwirtschaft toll klingt, sondern weil das natürlich auch was tun soll und eben auch wirtschaftlich. Manchmal hat man ja das Gefühl, man will nur noch Recycling und Kreislaufwirtschaft irgendwie machen. Ich sage es jetzt mal wirklich so machen, weil es irgendwie toll klingt und weil man es halt machen muss. Ne? Aber ob das dann wirklich noch so die Klimaziele verfolgt, die wir uns ja auch selbst auferlegt haben, ist ja dann immer eine Frage, die man offen diskutieren muss. Also ganz offen, müssen wir wirklich alle Textilien in Europa halten und verwerten? Und wer soll uns die abkaufen?
Ja.
Wir hatten immer das Thema mit dem Lithium. Was wollen wir denn eigentlich? Auf Teufel komm raus, Metalle oder Textilien, Fasern zurückzugewinnen, egal wie viel Energie das kostet. Ich meine, du bist kein Ingenieur, aber dazu muss man nur mal den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstanden haben. Dann hat man es nämlich auch. Aber das geht jetzt zu.
Ja, ist aber genau, also da geht's rein. Das ist genau der Punkt, ne? Also tut man dann wenn in dem Klima noch was Gutes, ne? Also,
ja, genau. Genau. Vielleicht sollten wir uns doch einfach alle an eine Matrix anschließen. Vielleicht sind wir das schon. Wissen wir es? Oh Gott, jetzt werde ich hier gleich noch eingebuchtet heute.
Die philosophische Ingenieurin.
Ja, genau.
Oh, können wir bitte beim nächsten Mal einfach ein Bier trinken? Ganz viel Bier, ganz viel Bier brauchen wir, glaube ich, für die ganzen Themen. Was sind denn so, die Sachen, ne, 26, 27, was kommt, was fällt vielleicht auch weg? Ich meine, manchmal muss man ja auch einfach sagen, das Thema ist nicht mehr relevant, interessiert nicht mehr, da kommt auch kein Input mehr von den Mitgliedsunternehmen. Ja, nein, was ist los bei euch?
So meinst du auf regulatorischer, auf dem regulatorischen Radar oder?
Auch das, ja.
Also die Betriebe sind natürlich, also das ist immer so, dass sie sagen, das ist auch idealerweise der Ansatz, dass sie sagen, wir probieren auch neue Sachen aus und wir machen das nicht unbedingt nur, weil wir es müssen, so, sondern versuchen da auch einen Schritt weiter zu sein. Aber klar, die CSRD, Omnibus-Verfahren und das ist natürlich was auch bei uns mit reingespielt hat. Die Berichtspflichten, die in den nächsten Jahren auf den unterschiedlichen Ebenen, sage ich mal, greifen, sind ein Thema. Wie mache ich mich da fit? Dann natürlich auch bei den energieintensiven, der Emissionshandel, die Verknappung der Zertifikate, ETS, ETS2, das sind so Themen, wie man sich da aufstellt. Auch Energieeffizienzrichtlinie, Zertifizierung, da ist total viel, was auch regulatorisch, sage ich mal, bei den Unternehmen auch auf dem Radar und im Fokus ist.
Also euch wird definitiv mal nicht lange
gehen. Nee, das
steht schon mal fest.
Genau, wir versuchen aber vor allem dann eben auf diese Best Practices zu schauen. Das ist dann das, ja, was bei uns eben auch im Fokus ist, sage ich mal. Ne? Und genau, die Digitalisierung, KI bietet, glaube ich, auch nochmal total viel Potenziale, so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, Datenmanagement, das ist auch ein super spannendes Feld, wo wahrscheinlich auch die Kreislaufwirtschaft an vielen Stellen auch profitieren kann, ne, mit System und Vernetzung.
Ja, irgendwann wird dann auch der Tom abgeschafft, weil die KI dann für den EUV schreibt. Das war's dann, Tom?
Ja,
ich abgeschafft.
Solange wir noch so spannende Gespräche führen können, glaube ich nicht, dass die KI da reinkommt.
Ja, die ist ja die
Tada!
So richtig, die KI schafft ja auch nicht so richtig was Neues. Das ist ja auch immer, also auch eher so recycelt, ne? Was?
Ja, klar. Die ist immer nur so schlau wie die Information, die sie greifen kann. Und manchmal muss man auch echt sagen, fantasiert ChatGPT. Ja.
Nein.
Also ich arbeite viel mit ChatGPT. Mhm. Manchmal spinnt der oder die.
Ja, man muss das ist auch immer nochmal überprüfen, ne?
Na, ihr lieben Kinder da draußen, immer aufpassen mit den Informationen, die ihr euch gerade holt. Lest mal lieber den EUVIT.
Genau, hört
oder
hier rein.
Zur DGA, oder geht zur DGAW oder am 5.6. nach Berlin.
Das ist super.
Zu Klimaschutzunternehmen.
Herzliche Einladung auch an alle Hörerinnen und Hörer, da mit dabei zu sein. Das ist sehr gerne gesehen, digital oder vor Ort. Alles ist machbar.
Ja, sehr cool. Bist du eigentlich beim Umweltpreis mit dabei? Beim
Umweltpreis bin ich mit dabei. Ab Samstagabend bin ich dann auch mit am Start.
Wir sehen uns.
Ist schön. Dann ein Wiedersehen. Klasse.
Oh, das finde ich richtig gut. Sehr schön. Du sitzt hoffentlich neben mir. Ich werde es Alexander Bonde nochmal ausrichten.
Ich beneide euch sehr, ja, bei dem Bier.
Wobei, ja, ich wollte mit Alexander Bonde in diesem Jahr die Plätze tauschen. Er hat gesagt, das lässt sich dann doch nicht einrichten.
Chemnitz ist, glaube ich, war noch nicht in Chemnitz, aber auch Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt ist ja auch nochmal eine Reise sicherlich wert, sich das anzuschauen. Also auch eine Gelegenheit. Ja. Ne?
Du, ich komme extra aus dem Urlaub einen Tag zurück.
Ja.
Also,
ja. Dito, das lohnt sich.
Ja. Ich bin auch ab nächsten Woche im Urlaub, ja, und dann auch extra am Samstag komme ich dann nach Chemnitz. Samstagabends war erst das Symposium, da bin ich noch nicht mit dabei, aber ab dem Abend bin ich dann da.
So, damit jetzt keine Gerüchte entstehen, ich schätze Philipp sehr, aber wir sind nicht gemeinsam im Urlaub.
Genau.
wenn du, wir haben jetzt so noch eine kleine Abschlussfrage, Philipp. Wenn du drei Dinge nennen müsstest, die Deutschland bis 2030 wirklich schaffen muss, um seine Klimaziele zu erreichen, welche wären das? Ich wünsche mir Weltfrieden gilt jetzt nicht.
Drei Dinge?
Ja.
Also
wobei, den wünsche ich mir. Ja,
also
an der
Stelle. Ich glaube, was ich mir wünsche, ist einmal eine stärkere Kommunikation, mehr hinzu als von weg. Ja, also einfach auch eine positive Grundhaltung in dem Sinne, komm, wir packen es an und wir gucken mal, wo wir hinkommen. Ja. Ohne irgendwie die Zeigefinger-Diskussion. Und wenn man es am Ende nicht schafft, dann haben wir es zumindest versucht, aber einfach mal loslegen und machen. Das, finde ich, ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir einfach auch damit, und das ist auch eng zusammen, gesellschaftlichen Rückhalt brauchen. Also, dass das auch ein Backing braucht, eine gute Kommunikation, eine positive Kommunikation, Unterstützung von der Gesellschaft. Ja, ja. Das dritte wäre dann auch einfach eine smarte Regulierung, die das unterstützt. Ja, also wo man im Grunde auch gucken kann, wie schafft man so einen guten Mix aus Fordern, Fördern und auch einfach manchmal Freiraum schaffen. Ja,
ja, das finde ich total gut.
Das waren drei tolle Punkte.
Ja, die unterstütze ich komplett.
Schlusswort, ich auch. Mhm.
Sehr schön.
Die Zeit ist leider schon so weit vorangeschritten, Philipp. Viele spannende Themen. Mhm. Vielen Dank dafür, für den Einblick in euren Verband und was ihr so tut und was ihr so vorhabt. Auch spannende Veranstaltungen, die da bevorstehen. Besten Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön, Philipp. Das war ein ganz, ganz großartiges Gespräch und ich freue mich auf alles, was da so kommt.
Ja, ganz herzlichen Dank und bis bald und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Bis Anfang November in Berlin.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.